live aus dem Ackerstadtpalast Berlin.
So, guten Morgen am 26. Oktober. Hier ist wieder Felicitas Stielicke und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt oder dass ihr euch im Nachgang für dieses Gespräch von heute interessiert habt, wie meiner Meinung nach zu Recht. Also normalerweise ist der Branchentreff der Freien Darstellenden Künste Berlins auf 2,5 Tage dichtes Programm kondensiert. Nicht so 2021, weil dieses Jahr beim 9. Branchentreff erschreckt sich das Programm über 9 Tage auf 4 Häuser. Also hinter uns liegen jetzt schon 2 Tage Workshops in der vierten Welt, sowie das Netzwerktreffen der Archive gestern und das erste von 2 Beratungstreffen im Gathertown an der Schaubude Berlin. Und da danke ich nochmal allen Teams in die anderen Häuser. Und auch wir hier von der Programmsäule Diskurs waren gestern schon da und haben eine klare Struktur des Tages vorgegeben, die wir heute gerne wiederholen. Also wir beginnen heute erneut mit einem kulturpolitischen Panel und reißen das Themenspektrum rund um Regeln, Ausnahmen, Verwaltung und Strukturen von mehreren Seiten auf. Also Stimmen aus der Verwaltung, der Kunst und Aktion weiten einmal das Feld. Wer macht Regeln? Wer regelt hier wen? Und wem dient das? Also solche Fragen ungefähr. Und jeden Tag haben wir uns einen Zugriff auf das Thema Regeln und Regelwerk überlegt. Und während wir gestern mit Radikalität als Thema unterwegs waren und die Erprobung oder die Probe als die radikalste Form des Miteinanders verstanden haben und dem Bruch von Regeln in vielen Zusammenhängen gedanklich nachhingen, wollen wir uns heute quasi über das vermeintliche Gegenteil nähern. Aber vielleicht ist das jetzt auch schon wieder zu dual oder binär gedacht. Und das werden wir sicherlich heute noch diskutieren und befragen. Also dafür haben wir uns eine Runde zusammengebracht, auf die ich mich persönlich sehr freue und die uns über die Moderation von der großartigen Tessa H. zusammengehalten wird. Und daher möchte ich Sie herzlich begrüßen und kurz vorstellen. Tessa, herzlich willkommen.
Dankeschön.
Tessa Hart ist Kulturmacherin im Performance-, Film- und soziokulturellen Bereich und vielleicht der ein oder anderen von euch noch vertraut aus ihrer Arbeit für das Performing Arts Festival Berlin 2019 und 2020. Ihr Weg als Kultur- und Strukturwanderin beziehungsweise ihr Weg als Kultur- und Strukturwandlerin führten sie bislang unter anderem verstärkt nach Berlin, Brüssel und London. Derzeit ist Tessa Projektleitung von Afropolitan Berlin, Mitgründerin des Bread and Roses Theatre in London sowie freiberuflich tätig als Kuratorin, Autorin und sehr wichtige Impulsgeberin, immer wenn es von intersektionalem Kulturwandel die Rede ist oder sein soll. Ihre künstlerische Praxis erforscht und entwickelt Prozesse, Ansätze und Ergebnisse, die über den Status quo hinausdenken und die Grenzen der konventionellen Kunstpraxis auflösen. Da sie sich in all ihren Projekten vor allem der Förderung von Partizipation, Empowerment und Resilienz von Menschen, die Erfahrung von struktureller Diskriminierung machen müssen, sowie gesellschaftlich und kulturell von der Chancengleichheit ausgeschlossen werden, ist sie für uns eine unverzichtbare Stimme in der Annäherung an das Themenfeld Normalität. Ich freue mich sehr, dass du da bist und übergebe dir das Wort, Tessa Hart.
Ja, vielen Dank, Felicitas, für die Anmoderation und die Möglichkeit, heute hier zu sein. Und ich freue mich sehr auf ein Panel jetzt, wo wir ein bisschen eintauchen in das Thema Normalität. Was ist das? Was ist die neue Normalität? Nach welchen Regeln gestalten wir das Miteinanderleben, Arbeiten, Verbundensein? Was gilt als normal? Wie werden diese Normen festgesetzt und wie ändern die sich auch? Und wir möchten dabei einmal ein bisschen den Begriff an sich betrachten, aber wir möchten auch ganz, ganz konkret werden im Blick auf die Kulturbereiche und die freie Szene. Und da freue ich mich sehr, dass ich hier ein tolles Panel heute moderieren darf und stelle auch gleich die PanelistInnen alle vor. Das sind nämlich heute Pauline Püschel, Annette Gröschner und Yvonne Büdenhölzer. Und bevor wir gleich loslegen, möchte ich auch noch mal ein bisschen über die PanelistInnen heute verraten. Ganz viel mehr erfahren wir natürlich dann heute in den Gesprächen. Wir haben Yvonne Büdenhölzer, Dramaturgin und Kuratorin, ist seit 2012 Leiterin des Berliner Theatertreffens, wo sie sich für Chancengleichheit am Theater einsetzt und hat dort 2020 eine Frauenquote von mindestens 50% in den Regiepositionen für die 10er-Auswahl des Theatertreffens eingeführt und wurde auch 2020 ebenfalls für ihr Engagement für mehr Gendergerechtigkeit mit dem Berliner Frauenpreis ausgezeichnet. Herzlich willkommen, Yvonne.
Vielen Dank.
Auch heute dabei ist Annette Gröschner, freiberuflich als Schriftstellerin und Journalistin mit aktiv, auch Mitbegründerin und Redakteurin von 10 nach 8 bei der Zeit Online, Mitbegründerin von Wir machen das, sehr vielfältig auch in anderen Bereichen unterwegs, arbeiten für das Theater, sind unter anderem für das HAU Berlin, das Maxim Gorki Theater, das Theater an der Parkaue und das Deutsche Theater Berlin. Seit 2012 ist sie außerdem Gastperformerin bei Shishi Pop. Und Annette ist auch Dozentin für kreatives Schreiben, Kulturjournalismus, literarisches Schreiben und Literaturwissenschaft, unter anderem an der Universität Hildesheim und der UdK Berlin. Auch herzlich willkommen, Annette.
Hallo.
Und Pauline Püschel ist heute auch mit dabei. Pauline hat an der Freien Universität Berlin den Master in Kultur- und Medienmanagement sowie an Nordamerika-Studien abgeschlossen. Nach dem Studium arbeitete sie dann bis 2018 als Referentin bei der Senatsverwaltung für Kultur und Europa, hospitierte auch im Rahmen beim Arts Council England und Creative Scotland, hatte auch einen kleinen Abstecher ins Auswärtige Amt als Referentin für Kultur- und Medienbeziehungen zur Türkei, dem Südkaukasus und Westbalkan und ist seit 2020 zurück als Gruppenleiterin des Grundsatzbereichs der Senatsverwaltung Kultur und Europa. Und auch herzlich willkommen, Pauline.
Dankeschön.
Ja, das freut mich sehr, dass wir heute hier versammelt sein können mit unseren sehr verschiedenen Perspektiven. Und wir möchten sprechen zum Thema Normalität. Und ich glaube, wir hatten ja schon ein bisschen Vorgespräche und hatten das alle, als wir so damit angesprochen wurden, erstmal dachten, wow, Riesenthema. Aber zugleich, was ist es eigentlich? Was ist eigentlich die Definition davon? Was bedeutet es eigentlich für uns? Und da würde ich ganz gerne so sammelnd eigentlich auch mal mit einsteigen. Normalität, was, als ihr damit angesprochen wurdet oder auch jetzt in der weiteren Reflexion, was verbindet ihr eigentlich mit dem Begriff? Was schreibt ihr dem Begriff zu oder welchen Dingen schreibt ihr Normalität zu? Und was sind vielleicht auch so eure Erfahrungen mit unterschiedlichen Verständnissen von Normalität, wie wir damit umgehen? Also was waren so eure ersten Verbindungen zu Normalität? Und da gibt es ja kein Falsch und kein Richtig. Yvonne, möchtest du mal anfangen?
Ja, ich kann gerne anfangen. Ich kann mit so einer kleinen Anekdote anfangen. Weil ich habe mich, als du mich mit dem Begriff Normalität konfrontiert hast, ertappt, dass ich zu meinem Sohn immer sage, wenn der schreit, jetzt sag das doch bitte mal normal. Und dann habe ich, und ich weiß aber in dem Moment, wo ich das zu ihm sage, dass ich eigentlich gar nicht normal meine, sondern ruhig. Und es auch total falsch finde, ein fünfjähriges Kind mit etwas ist normal zu konfrontieren. Und das war so mein erster Gedanke zum Stichwort Normalität. Und dann finde ich sehr interessant in der weiteren Überlegung und auch im Gespräch mit dir, Tessa, ist Normalität eigentlich positiv konnotiert oder negativ konnotiert? Mhm. Und spontan hätte ich gesagt, es ist für mich positiv konnotiert. Und im weiteren drüber nachdenken und auch jetzt in so einer Begegnung mit einem Wahlplakat von der AfD, Deutschland aber normal, ist es natürlich total negativ konnotiert.
Ja, danke für diese Einblicke. Und Pauline, wie ist bei dir? Was ist normal?
Ja, als ich darüber nachgedacht habe, habe ich, glaube ich, als erstes festgestellt, unterbewusst komme ich, glaube ich, gar nicht umhin, die ganze Zeit darüber nachzudenken, was ist normal, was ist unnormal. Vielleicht nicht in dieser Schwarz-Weiß-Abstufung, aber so, was ist eher normal, was eher nicht, im Navigieren durch die Welt eigentlich die ganze Zeit, irgendwie um sich die Welt zu erklären, denkt man da schon drüber nach. Und gleichzeitig ist es für mich aber auch so eine Art Vehikel, vielleicht korrektiv zu reflektieren, was ist meine Normalität, wessen Normalität ist es eigentlich und wessen Normalität sieht ganz anders aus. Und ich finde auch ich habe auch privat als erstes darüber nachgedacht, wie ich vor 2 Jahren Mutter geworden bin. Ich finde, in der ganzen Kinderentwicklung, Kindererziehung, wurde ich nochmal in so einen ganz anderen Diskurs geworfen, wo es total normal ist, darüber zu reden, für wen ist was normal, was ist eine normale Erziehung, was ist eine normale Entwicklung von Kindern. Man vergleicht, man erlaubt sich, über andere zu sprechen, was normal ist und was nicht. das war schon nochmal ein bisschen erschreckend und hat, glaube ich, nochmal mehr dazu geführt zu reflektieren, wenn ich im Umgang mit meinem Kind darüber rede, zu reflektieren, das ist unsere oder meine Normalität oder wessen eigentlich und ja.
Ja, sehr interessant. Ihr denkt ja auch beide gleich so an dieses Weitergeben von dem Konzept der Normalität, ne, das ihr dann natürlich in dem Moment vermittelt. Mhm. Ja.
Und ja, bei Kindern ist es ja auch bei Rollen schon so, was ist normal? Und da ist es ja auch immer so eine Schwierigkeit, wo man selbst davor steht und will die Kinder quasi nicht auf ein Geschlecht festlegen einfach. Und trotzdem passiert es. Also ich habe meine Kinder mit anderen Frauen in einer Frauenwohngemeinschaft aufgezogen und trotzdem gab es diese Rollenzuschreibungen und mit Rollenzuschreibungen erzählt man natürlich auch immer Normalität, ja, und ich finde ja gerade so Kinder, die so 8 oder 9 sind, haben auch was sehr Normatives, wie sie andere Menschen sehen, das löst sich dann wieder auf und ich glaube, wir waren auch selber so alt rede jetzt einfach mal weiter, ja. Ohne dass du mich fragst. Aber für mich hat das auch was Historisches. Also, dass es immer wieder neue Aushandlungen gibt, was ist normal und was nicht. Also, wenn ich jetzt überlege, ich bin im Osten aufgewachsen, in einer Industriestadt. Und als ich 16 oder 17 war, war das, was heute quasi für normal halten, völlig unnormal. Und letztendlich war ich damals die Unnormale und heute bin ich eher Mainstream, wenn man so will, ja. Obwohl ich mich da nicht groß verändert habe. Mhm. Und in meiner Generation war das halt so, dass Frauen haben eben halt geheiratet und haben 2 Kinder zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt bekommen, so zwischen 18 und 30 und nicht danach. Gut, man konnte sich scheiden lassen, aber man hat erstmal das erstmal mitgemacht. Und wenn man es nicht gemacht hat, so wie ich, dann war man nicht normal. Und ich glaube, dass sich das immer wieder verschiebt. Mhm. Es verschiebt sich auch unterschiedlich. Und ich glaube, dass auch, was du sagst mit diesem Plakat, es ist so, dass es eben der AfD, dass es wirklich auch an unterschiedlichen Stellen der Gesellschaft unterschiedliche Vorstellungen von Normalität gibt. Und ich glaube, dass wir hier in so einer Stadt wie Berlin auch eine andere Vorstellung von Normalität haben als, ich will jetzt keinen Namen von der Stadt nennen, weil es vielleicht, oder von einem Dorf, weil es vielleicht dann auch gemein wäre, also quasi auf dem Land, wenn man es jetzt so will, ja. Also, und das geht in alle Bereiche der Gesellschaft hinein. Also es fängt, man kann es auch am Auto festmachen. Ist es normal, ein Auto zu haben oder nicht? Oder als ich nach Berlin gekommen bin, 1983, war es zum Beispiel überhaupt nicht normal, mit dem Fahrrad durch die Stadt zu fahren. Also das hat sich auch alles verändert. Und so ein Begriff der Normalität und des Normativen ändert sich eben auch. Und es gibt aber eben auch gleichzeitig Gesetze, die aber auch wieder ständig einer Veränderung unterworfen sind. Und das Lustige ist, es gibt natürlich auch diesen Alltagsaspekt, dass wir auch so, ich glaube, als wir jetzt hier waren, haben bestimmt jede von uns schon mal das Wort normalerweise benutzt. Ja? Also das benutzen wir, glaube ich, den ganzen Tag, ohne dass wir überhaupt drüber nachdenken. Ja? Und in Zeiten von Pandemien ist normal eben auch was anderes als nicht, aber es gibt halt auch den ständigen Ausnahmezustand, in dem man ist, wenn man einfach kein Geld hat zum Beispiel oder so, ja. Und es gibt so viele Facetten.
Ja.
Das sind jetzt nur ein
paar Einblicke. Ja, vielen Dank, weil das ist ganz viel, wo wir auch noch mal ein bisschen weiter eintauchen wollen. Aber was du jetzt auch schon sehr gut auf den Punkt gebracht hast, ist diese nicht ganz Greifbarkeit von Normalität als ein Konzept, wie es sehr oft hingestellt wird, sondern diesen Wandel und dieses, es ist eben nicht klar definiert. Und ich habe auch mal einfach ein bisschen nach den offiziellen Definitionen geguckt und wollte wissen, helfen die eigentlich? Und wollte die auch nochmal teilen. Und zwar Normalität, dem Duden nach, war dann erstmal der normale Zustand. Ja, hilfreich. Habe ich geguckt, okay, normal. Was ist denn dann normal, wenn Normalität normal ist? Normal war dann der Norm entsprechend. Ja, auch hilfreich. Und dann bei Norm, gut, habe ich dann geguckt, was ist dann das? Und da stand dann die allgemein anerkannte als verbindlich geltende Regel für das Zusammenleben der Menschen oder die übliche, den Erwartungen entsprechende Beschaffenheit. Also es ist vollkommen undefiniert eigentlich. Ne, weil das Anerkannte als verbindlich geltende Regel, was da komplett fehlt, sind nach welchen Maßstäben, nach welchen Definitionen und von wem und wie werden denn diese Regeln und diese allgemein anerkannte Logik definiert? Und fand das ganz interessant, dass eigentlich so in der Definition des Wortes dieses Problem beinhaltet ist. Es hat keine klare gesetzte Definition und keinen Maßstab. Und es ist auch eigentlich ein Begriff aus der Mathematik, der ursprünglich gar nichts mit Menschen oder Gesellschaft zu tun hatte und dann später erst sich zu dem entwickelt hat. Ja, und dann wollte ich auch noch ein bisschen teilen, was ich eigentlich so mit Normalität verbinde, was wir auch so ein bisschen vorher gesprochen hatten, weil für mich war, was du auch ein bisschen erwähnt hattest, Yvonne, so die Frage, ist es ein positiver oder ein negativer Begriff? Für mich so im, ich sag mal, ersten Lebensteil war es ein ganz, ganz negativer Begriff, weil der immer genutzt wurde, um mir zu signalisieren, an dir ist was falsch. Da muss ich dazu sagen, ich bin queere, schwarze, autistische Person in einer Dominanzgesellschaft, die das alles erstmal nicht beinhaltet hat. Und da wurde mir ganz viel so gesagt, sei doch mal normal oder mach das jetzt so, weil es normal ist. Und ich habe es gar nicht verstanden. Also ich habe diese Regeln, diese Logiken nicht verstanden, aber habe irgendwie gesehen, alle anderen, oder gefühlt war es so, alle anderen verstehen das. Inzwischen habe ich auch begriffen, das war gar nicht so, dass alle anderen das verstanden haben und ganz viele anderen haben auch nur so getan. Und dann habe ich mich aber ein bisschen mehr auch damit eben angefangen, so auseinanderzusetzen, was bedeutet das eigentlich, und kam auch, was du sagtest, auch Annette, es gibt diese ganzen verschiedenen Normalitäten. Und ganz viel, wo eben dieses Wort so verwendet wird und alle dann erstmal so tun, als ob sie verstehen, worum es geht. Und ja, und ich will ja nicht doof aussehen, weil ich jetzt zugebe, dass ich nicht verstehe, was in diesem Kontext als die Norm definiert ist. Und ja, und versuche es jetzt eher als so ein experimentelles Wort zu sehen. Aber muss auch zugeben, was ihr auch alle sagtet, ist, wir benutzen es alle andauernd. Mhm. Und auch ich, also auch mit diesem Verständnis, das ich davon hatte, obwohl ich selbst eher negativ fand, ertappe ich mich dann doch dauernd dabei, ja, normal Dingen zuzuschreiben, weil sie gerade meiner Norm entsprechen. Und ja, und ich denke, da kann man irgendwo was lernen, auch so im Umgang miteinander, dass wir die Normen und die eigenen Selbstverständlichkeiten vielleicht nicht immer projizieren und voraussetzen müssen. Und deswegen können wir hier natürlich sehr schön das jetzt ein bisschen weiter vertiefen und ein bisschen auf konkrete Themen und Beispiele eintauchen. Und ja, wir sind ja auch im Branchentreff der freien Szene. Und was ich so ein bisschen noch weiter diskutieren wollte, es ist ja Normalität und ja auch ein bisschen in der so Einleitung zu dem Thema heute ist manchmal gleichgesetzt mit Regeln. Und ich finde aber, so ein großer Unterschied ist ja, Regeln sind ja definiert und greifbar. Und es ist ja aber auch ganz häufig eben, dass auch bestimmte Szenen, bestimmte Kulturkreise so ihre eigenen Normalitäten mitbringen und voraussetzen, also so ein eigenes Konstrukt haben an Normalität. Und da würde mich mal bei euch interessieren, ihr seid ja in verschiedenen Bereichen im Kulturbereich unterwegs. Ja, was waren da so eure Erfahrungen mit Normalität im Kulturbereich oder Normalität auch konkret in der freien Szene? Was sind diese Konstrukte und wie werden diese Konstrukte eigentlich so in diesem kulturellen Arbeitskontext auch genutzt?
Ich steige gerne ein. Erst nochmal zu diesem Begriff Norm und Regeln. Also ich finde schon, das ist, glaube ich, ein wichtiger Beitrag zu dem, was wir unter Normalität verstehen, dass gewisse Verabredungen eines gemeinsamen Miteinanders, ob es eine gemeinsame Sprache ist, die für uns irgendwie Regeln setzt, was ist normal, was nicht. Wenn ich keinen Begriff dafür habe, dann ist das irgendwie auch nicht normal vielleicht. Was sind gesetzliche Rahmenbedingungen und so. Ich finde, das trägt schon sehr dazu bei, wie wir Normalität verstehen oder definieren. Aber klar gibt es auch diese unausgesprochenen Regeln. Und ich arbeite im Kulturbereich sehr viel mit dem Thema oder an dem Thema Teilhabe. Also wie können wir als Verwaltung kulturpolitisch das Ziel von Teilhabe aller am Kulturleben erreichen? Und ich finde, da in der Kulturlandschaft kommt man da sehr schnell an den Punkt, dass man über unausgesprochene Regeln spricht, also Verhaltensregeln vielleicht oder wie... Ja, was ist in der Kulturlandschaft vielleicht an unausgesprochenen, was gilt an unausgesprochenen Regeln oder was ist das Verständnis von, wie verhalte ich mich beispielsweise in der Oper, im Theater, wie ziehe ich mich an, wann klatsche ich, mache ich mein Handy aus, kann ich was essen, trinken, wie verhalte ich mich? Und ich glaube, das ist immer so ein, genau so eine Barriere, an die man stößt, wenn man über Teilhabe nachdenkt. Wie kann man das auch auflösen, diese Zuschreibung oder auch die teilweise tatsächlich vorhandenen Regeln, die niemand genau aufschreibt, aber die es irgendwie zu geben scheint und die Menschen auch davon abhalten, in bestimmten Kreisen teilzunehmen oder zu bestimmten Veranstaltungen zu gehen.
Ja. Annette, hast du dazu gleich?
Ja, weil ich es geht ja vor allen Dingen auch ums Theater und auch ums freie Theater. Und ich habe nach der Schule angefangen, als Ankleiderin zu arbeiten am Magdeburger Theater. Und damals war es normal, dass Frauen ab 40 eigentlich nicht mehr auf der Bühne präsent waren. Es sei denn, sie waren Großmütter oder Hexen oder irgendwas. Und die waren damals aber angestellt am Theater. Das hieß, dass sie eigentlich nichts zu tun hatten und Theater eigentlich dann eher in der Kantine gemacht haben. Ich finde, dass sich das verändert hat, ist schon ein Riesenfortschritt, ja, den man, glaube ich, gar nicht so, also oftmals, wenn man jetzt jung ist und reinkommt, gar nicht so ermessen kann, was eigentlich alles passiert ist. Und dass ich dann selber quasi mit 48 Jahren auf der Bühne stand mit Chichi Pop, war eigentlich überhaupt nicht vorgesehen, weil es war nicht etwas, was zu der Zeit, als ich Ankleiderin war, überhaupt zur Norm gehörte des Theaters. Es gab damals allerdings auch nicht so viel freies Theater, das war dann eher Laientheater oder so, ja. Aber dass alleine diese Rolle der Frau oder überhaupt, dass sich diese Geschlechterzuordnung aufgelöst haben oder offener geworden sind, das ist etwas, was natürlich auch mit der Frage von Normalität oder Nicht-Normalität zu tun hat. Ne? Und das war damals einfach nicht normal, ja, so als Frau auf der Bühne Rollen zu spielen, gleichberechtigt neben den Männerrollen. Ja? Und, das hat sich, glaube ich, sehr verändert.
Ja.
Auch wenn wir natürlich immer noch sagen, dass es nicht so ist. Es stimmt ja auch. Und wenn man jetzt an den großen Theatern sich die Stücke anguckt, dann ist es oftmals noch nach diesen alten Normen quasi, wird das eben immer noch gespielt, das Repertoire der Aufklärung oder der Klassik oder so, und wird dann halt irgendwie nur verändert. Aber ja, es gibt immer noch zu wenig Stücke auch dafür.
Ja. Ja, und da sagst du auch wieder was ganz Wichtiges mit diesen unterschiedlichen Normen in unterschiedlichen eben auch so Theaterszenen, Performing-Arts-Szenen. Ja, wo wir jetzt sehen, da gibt's eine neue Norm, die sich etabliert hat und dass die freie Szene überhaupt eine Normalität gefunden hat.
Vielleicht auch ganz stark auch beim Tanz. Ich meine, damals sind die Tänzerin am Theater, ich glaube, mit 36 in Rente gegangen. Die sind aber auch bezahlt worden. Das ist ja dann auch das Problem gewesen, ne? Dass sie irgendwie dann irgendwann also mit dem Einigungsvertrag die Rente eben auch nicht mehr bekommen haben. Das sind auch so Sachen, wo man sagt, ja gut, das ist auch zweischneidig, ne?
Ja.
Ich würde ja gerne nochmal darauf reagieren, was du gesagt hast, weil ich mich schon so intensiv immer wieder mit diesen Geschlechterverhältnissen beschäftigt habe und es auch immer noch tue und dir auch in vielen zustimmen würde und finde ja auch, die freie Szene ist ja, was die Besetzung von Frauen in egal in welchen Positionen sowieso weit voraus dem Stadt- und Staatstheater. Und ich finde auch, ja, es hat sich schon viel verbessert, einerseits in den Regiepositionen, andererseits aber auch, wie werden Rollen besetzt. Und trotzdem hat es, finde ich, so ganz viel, und da sind wir wieder bei Normalität, mit den Erwartungen zu tun. Also mit dem, also Normalität wird ja auch von Mehrheitsgesellschaft bestimmt. Und was erwartet eigentlich was erwarten die Zuschauenden, wie das gespielt wird oder wie das besetzt werden soll? Und fürs Theatertreffen habe ich ja auch die Möglichkeit oder das Glück, so Einblick zu bekommen, auch in viele Theater abseits der großen Metropolen. Und ich habe das Gefühl, das ist da noch überhaupt nicht Normalität. Also das im Schauspielhaus Zürich hat jetzt gerade Nicolas Stehmann, Besuch der alten Dame, so ein Klassiker, schön gemacht fürs Abonnentinnenpublikum, verpackt. Und dann kriegt man da aber einfach eine Besuch der alten Dame mit zwei PerformerInnen, also die das einfach mit einer Musikerin, die das komplett spielen. Und ich saß in dieser Vorstellung drin, fand es sehr interessant, weil Ich glaube, dass das die Erwartungen der Norm extrem gebrochen hat und dass die Leute trotzdem rausgegangen sind, glücklich und zufrieden, diesen Klassiker jetzt da in ihrem Schauspielhaus Zürich im Schiffbau gesehen haben zu können. Und ich finde das eine interessante und auch eine große Aufgabe des Theaters immer noch. Und wenn man in die Oper guckt, da finde ich, da ist noch so viel Entwicklungsbedarf, was das Rollenbild, was die Frauenrollen angeht. Da sind wir natürlich im Schauspiel generell weiter und in der freien Szene sowieso.
Das war gar nicht die Frage. Also ich glaube, dass sich ganz viel noch verändern muss.
Ja, das weiß ich, dass du siehst. Ich wollte nur noch mal drauf reagieren. Also, weil ich finde, oft wird ja argumentiert mit den Erwartungen der Zuschauenden. Mhm. Und ich bin da selber auch gar nicht entschlossen, in welche Richtung. Also ich kann durchaus verstehen, wenn jemand in einem Theater in der Provinz oder in der Fläche, das Wort Provinz mag ich eigentlich gar nicht, sollte man mal aus dem Wortschatz schmeißen, also in der Fläche sagt, ich muss Theater machen, um auch hier meine Zuschauenden zu binden. Und manchmal denke ich, man könnte mutiger sein, auch die Zuschauenden zu konfrontieren mit neuen Rollenbildern, mit neuen Aspekten von Normalität. Und andererseits geht es aber natürlich auch ganz stark um Relevanz und um Teilhabe, was du ja auch gesagt hast, Pauline, und natürlich die Herausforderung, die Menschen auch mitzunehmen. Und ich glaube, so ein guter Mittelweg aus Überforderung und Anpassung ist da vielleicht auch richtig.
Und natürlich sind diese vollkommen unterschiedlichen Normen und Normalitäten und in ganz verschiedenen Szenen. Und auch gerade dieses Erwartung der Zuschauenden ist ja auch oft so ein so eine Methode zu sagen, ach, wir müssen das jetzt so gemäß dieser Normen wieder machen, ist wieder so eine nicht ganz greifbare Norm. Und zugleich werden ja auch die Zuschauenden dadurch geprägt, wie das Theater eben immer so war. Aber da gleich anknüpfend dran, was ihr ja auch schon angesprochen habt und Annette, du auch gerade sehr viel gesagt hast, dieses neue Normen, die dazukommen oder die erkämpft wurden. Also Dinge, die vorher nicht zur Normalität angehören, die jetzt zur Normalität gehören in wieder bestimmten Szenen. Und das ist ja was, damit habt ihr euch ja auf verschiedensten Ebenen auseinandergesetzt, also im künstlerischen, institutionellen, verwaltungstechnischen Bereich. Und vielleicht könnt ihr da noch mal ein bisschen Einblicke geben, wie habt ihr denn auch zum Beispiel eben an diesem Aufmischen von den existenten Normen gekämpft und was anderes umgesetzt? Und was waren die Erkenntnisse, die dann kamen? Und was brauchtet ihr eigentlich dafür? Das ist natürlich ein oft jahrzehntelanger Prozess. Aber ein paar Einblicke.
Ich wollte eigentlich nochmal, geht mir jetzt so im Kopf rum, nochmal auf das Vorherige ganz kurz eingehen, aber vielleicht ist es auch so eine Weiterführung. Meine Eltern mein Vater ist seit 70 Jahren Abonnent des Magdeburger Theaters, seit 70 Jahren, also der ist 1951 nach Magdeburg gekommen, sofort ins Theater gegangen, hat quasi mehr Theater gesehen, als ich jemals sehen kann. Mhm. Und zusammen mit meiner Mutter, die ich glaube auch schon 60 Jahre ins Theater geht. Und sie haben, glaube ich, alles gesehen, zwar auch alles Oper und Operette, Ballett und so. Und sie sind damit gewachsen. Also sie sind, wenn wir jetzt von Normalität reden, sie sind so das normale Publikum eines Theaters, einer Großstadt, was aber nicht quasi erste Sahne ist, sagen wir jetzt mal im übertragenen Sinne, und wo es auch sehr viele Umstrukturierungen gegeben hat, das Theater zwischendurch sogar mal abgebrannt ist und so. Aber trotzdem sind sie das mitgegangen und sie haben ein Theaterverständnis, wo ich sage, das ist, finde ich, großartig, weil sie eben wirklich auch bestimmte Erneuerung des Theaters auch mitgemacht haben und auch in Berlin ins Theater gehen und so und jetzt auch nicht verschreckt waren, mich dort bei Shishi Pop auf der Bühne zu sehen, ja, was man ja irgendwie, wenn man jetzt von Normalität ausgeht, würde man sagen, okay, meine Eltern sind tot umgefallen, als sie mich auf der Bühne gesehen haben, weil sie, das ist nicht ihre Form von Theater, aber es stimmte nicht. Also sie sind, ich glaube, das ist immer dieses Doppelte. Man muss die Zuschauenden mitnehmen, auch über Generationen mitnehmen, also das, weil die Frage ist, es ist uns ja nichts, wir haben ja nichts davon, wenn in 10 Jahren die Theater komplett leer sind, weil niemand mehr hingeht, weil die Älteren auch entweder tot sind oder gar nicht. Also mein Vater fährt jetzt halt irgendwie mit dem Rollator ins Theater und erkundigt sich vorher, ob es barrierefrei ist. Ja? Und das finde ich auch wichtig, dass, es, dass der Zugang für alle da ist. Ne? Aber die Frage ist eben, wie verändert sich so ein Theater, was irgendwie 600 Plätze hat, ja? Und wächst das nach? Was wird das für ein Theater sein? Was wird das Normale des Theaters in der Fläche oder Provinz oder in 20 Jahren sein? Ja? Gibt es das dann überhaupt noch? Ist die Stadt, die jeweilige Stadt dann bereit, so ein Theater überhaupt zu finanzieren, wenn eigentlich niemand mehr hingeht? Und das sind auch so Fragen, die man vielleicht abseits von dem freien, von der freien Szene, wenn wir jetzt gerade bei Normalität sind, vielleicht auch mit bedenken muss. Ja? Und das denke ich natürlich auch, um jetzt auf die jetzige Frage zu kommen, auch immer mit. Ne? Also wir haben die Sache der Normalität und das heißt aber auch, dass es immer das Gegenteil geben muss, das Anormale oder das Andere. Und als ich jung war, war das Andere eben halt das, was gegen den Staat war, ja, also gegen die SED oder gegen die Stasi oder so. Und das hat sich natürlich auch, irgendwann waren dann die anderen das, was quasi alle dachten, ja, also dann, und dann war das vorbei mit der DDR. Aber dann war man plötzlich Teil einer größeren, war nicht mehr das andere. Also musste man sich damit auch auseinandersetzen, dass man plötzlich quasi Teil des Mainstreams ist. Und das sehe ich natürlich auch in der feministischen Bewegung. Ich habe ja zum Ende der DDR quasi einen unabhängigen Frauenverband mitgegründet und quasi diesen DDR-Feminismus. Und im Laufe der letzten 30 Jahre hat sich der Feminismus komplett verändert. Und der ist einfach viel diverser geworden. Das war damals aber noch gar nicht das Thema. Und das heißt auch, dass diejenigen, die quasi damals rausgegangen sind aus einer Normalität, plötzlich Teil eines Kanons sind, was ich ja auch fürs Theater interessant fand, zum Beispiel bei Shishi Pop, dass sie plötzlich Teil eines Kanons sind, wo man eigentlich angefangen hat als Gegenbewegung zu einem Kanon und plötzlich ist man selber Kanon. Und damit muss man auch erstmal umgehen können, ja, also dass man plötzlich auch angegriffen wird von anderen, die sagen, nee, pass mal auf, du bist hier irgendwie normal oder irgendwie du verstehst die Welt nicht und wir machen was ganz anderes und so. Und damit, und plötzlich ist man quasi die Norm, ja. So, und das ist etwas, womit man sich dann auch auseinandersetzen muss. Also finde ich auch interessant und ist aber auch etwas, was mich mitbetrifft. Und wo ich dann manchmal auch denke, oh Gott, ja, jetzt schon wieder was Neues. Okay. wie gehe ich jetzt damit um? Ja? Und bin ich jetzt nicht die Alte, die hier sitzt und rummeckert? So, das ist doch nicht normal, was die hier machen. Früher war es alles viel besser.
Ja, ich glaube, das zeigt, dass Normalität irgendwie so eine Zufriedenheit mit dem Status quo vielleicht ist und dass da, wo mit der Norm gebrochen wird, aber auch so viel Potenzial liegt. Ne? Also ich finde, eure Beispiele aus dem Theater haben das auch gezeigt, da liegt ja auch ein künstlerisches, kreatives Potenzial da drin, mit der Norm zu brechen und mit Erwartungen zu brechen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, an dem auch Normalität neu ausgehandelt wird. Und noch vielleicht nochmal auf die Frage, was brauchst du sonst, um Normen zu ändern? Als ich vorhin dann über die Frage nachgedacht habe, habe ich gedacht, eigentlich sind das immer bestimmte Momente, also Krisensituationen zum Beispiel. Ich glaube, wir würden jetzt nicht über Normalität unbedingt so reden, wenn wir nicht in Corona-Zeiten gerade leben würden. Und ich glaube auch in den Erfahrungen, die ich gemacht habe, wo sich Normen geändert haben, im Bereich der Kulturverwaltung, ist an Stellen, wo man eben mit solchen Krisen oder Änderungen umgehen musste oder wo man konfrontiert wird mit anderen Perspektiven und Situationen. Als wir über Erwartungen der Zuschauenden gesprochen haben, habe ich als erstes ans Exilensemble gedacht, Maxim Gorki, und als ich das gegründet hat und die den Umgang mit den Erwartungen der Zuschauenden, wie im deutschen Sprechtheater gesprochen wird und wie man Menschen versteht und wie Schauspielerinnen und Schauspieler zu sprechen haben, war da, glaube ich, ein großes Thema, mit dem man vielleicht vorher, über das man vielleicht vorher gar nicht so nachgedacht hat. Das war, und ich glaube, in dieser Zeit gab es so einige Umbrüche auch bei uns, die aus einer Krise heraus entstanden sind, 2015 mit den vielen Menschen, die hierher flüchten mussten. Und da gab es auf einmal auf der politischen Agenda ein neues Thema, irgendwie Umgang mit Flucht. Und es gab auf einmal viele Mittel auch, um die Zielgruppe geflüchteter Menschen zu erreichen. Und an den Punkten haben wir angefangen, einerseits erstmal Fördermittel zur Verfügung zu stellen und haben dann schnell gemerkt, geflüchtete Menschen zu erreichen als Zielgruppe reicht nicht. Also es reicht nicht, sie als Publikum anzusprechen, sondern es geht auch darum, den Menschen eine Stimme zu geben und einen Raum, eine Bühne, wie auch immer. Und das kann man nicht einfach so umsetzen. Da brauchst du eine Diversitätssensibilität in den Einrichtungen, da müssen sich Einrichtungen öffnen, da muss sich eigentlich die Normalität, wie wir sie verstehen, verändern. Und das war, glaube ich, ein wichtiger Punkt, wo zwei Dinge sich bei uns auch geändert haben, die ich jetzt immer noch beispielhaft finde. Wir haben damals im Bereich kulturelle Bildung angefangen, Mittel für Diversitätsentwicklung zur Verfügung zu stellen, haben eine Referentin beim Projekt von kulturelle Bildung eingestellt für das Thema. Und daraus hat sich entwickelt, was auch in der Szene schon länger eine Forderung war, nämlich die Idee dieses Büros für Diversitätsentwicklung. Und daraus hat sich Diversity Arts Culture gegründet. Und das war nur ein Anlass. Und die Chance war eben da, weil es auf einmal ein politisches Bewusstsein für ein Thema gab, das darauf anzusetzen und so makaber das klingt, eine Krise auch irgendwie zu nutzen, um Themen, die eigentlich eh da sind, nochmal stärker zu pushen. Und ich glaube, dieses Diversitätsbüro arbeitet heute tagtäglich daran, darüber nachzudenken, was ist Normalität, was ist eure gedachte Normalität und was ist eigentlich die Normalität anderer und wie kann man darüber diskutieren. Und ein zweiter Punkt war, dass wir eingeführt haben, ein neues Förderprogramm. Ist jetzt alles ein bisschen technisch, aber ist, glaube ich, wichtig, wenn man darüber redet, um wessen Normalität geht es und an wen denken wir, weil das sind nur die Personen, die auch Zugang zu diesen Fördermöglichkeiten haben, sind die darüber mitreden können, zeigen können, was Normalität ist. Und wir haben im Projekt von kulturelle Bildung ein neues Programm gestartet, das heißt Durchstarten. Und das hat genau darüber nachgedacht, was ist unsere Normalität, wen erreichen wir, wer wird gefördert und wer steht auf der Bühne und wer macht Projekte und wer ist unterrepräsentiert und sollte deswegen explizit angesprochen werden von diesem neuen Förderprogramm. Und das waren eben Menschen, die keinen Zugang haben zu Fördermöglichkeiten aufgrund fehlender Sprache, aufgrund von Behinderung, aufgrund von Alter und anderen strukturellen Diskriminierungen, die ihnen den Zugang verbieten zu Fördermöglichkeiten oder erschweren. Und wir haben einen großen Nahkampf mit der Finanzverwaltung geguckt, wo sind die Grenzen und unserer Normalität, welche Regeln können wir wie dehnen, wie können wir die Landeshaushaltsordnung und verwaltungstechnische, haushaltsrechtliche Linien oder Grenzen austesten und ausweiten und wirklich probieren, unsere Normalität auch zu ändern. Und da sind wir natürlich in der Verwaltung auch in einer sehr privilegierten Situation, darüber nachdenken zu können, was ist Normalität und wo können wir sie ändern und welche Stellschrauben gibt es. Und dieses Förderprogramm hat dann eben ermöglicht, mit einem sehr knappen Antragsverfahren und einem sehr kurzen Verwendungsnachweis und einer sehr intensiven Beratung, weil das braucht eben mehr Ressourcen auch, ne, Normalität zu ändern und andere Menschen zu erreichen. Mit einer sehr engen Beratung, einem sehr engen Coaching, andere Menschen zu erreichen als die wir bislang erreicht haben und denen auch die Möglichkeit zu geben, sich weiterzuentwickeln und auch, die anderen Förderstrukturen kennenzulernen und Zugänge zu den Förderstrukturen zu finden und damit auch unsere regulären Förderstrukturen zu hinterfragen und zu hinterfragen, ist ein deutsches Antragsformular in deutscher Sprache, erreicht es jeden, wen lässt es raus und wen nicht. Und das waren, glaube ich, so Punkte, da braucht es gefühlt erstmal eine Krise und ein politisches Bewusstsein für ein Thema, Ressourcen, Fördermittel, Personalressourcen, um zu hinterfragen, was unsere Norm ist und auch die Norm irgendwie ein bisschen zu dehnen und die Grenzen zu erfassen.
Ja, das ist ja dann schon, also ja, danke, schon alleine bei den, Rechnungen, wenn Rechnungen gestellt werden müssen und jemand hat keine Steuernummer. Also das sind, damit haben sich ja dann auch oft die freien Gruppen rumzuschlagen, die irgendwie die Finanzabrechnung machen müssen. Ja, und ich finde es grundsätzlich auch schwierig, was das ist mir jetzt wieder bei der Wahl aufgefallen, dass es eben die Mehrheitsgesellschaft, die Gesetze macht, auch quasi immer kleiner wird, weil immer mehr Leute dazukommen, die eigentlich nicht wählen dürfen. Und ich finde, gerade in Berlin, in dieser Stadt, wenn man irgendwie, ich weiß jetzt nicht genau die Zahl, aber ich glaube fast 20% können nicht wählen, weil sie quasi keinen, können das Land, das Landesparlament nicht wählen. Mhm. Also viele können ja die Bezirksparlament, aber nicht das Landesparlament, wo eben auch solche Beschlüsse gefasst werden, die die Kultur betreffen. Ja? Das ist zum Beispiel etwas, wo fangen wir da an? Ne? So, aber das ist natürlich halt auch was mit Normalität zu tun. Ne? Dass eigentlich diese Mehrheitsgesellschaft, die quasi aushandelt, was Normalität ist, auch immer differenzierter und als Mehrheit auch kleiner wird. Ja?
Ja. Ja, danke auch, Pauline, für den sehr ausführlichen Einblick so auf die Verwaltungsebene. Und da sind ja natürlich so ganz, ganz viele Bereiche. Ne? Du hattest jetzt so auch Beispiele. Und manchmal ist es ja auch, was Annette gerade ansprach, es ist ja gar nicht unbedingt, dass es nur darum geht, wer ist jetzt muttersprachlich Deutsch, sondern es sind so viele verschiedene Zugänge, die blockiert sind, wo natürlich die Fördersysteme sehr lange auf einer einzigen Kommunikationsart und Zugangsweise basierten. Und wo natürlich an ganz vielen Stellen das irgendwie anders ist auch immer wieder so ein problematisches Wort, weil wir damit implizieren, es gibt ein Normal und dann gibt es das anders. Aber ja, wo wir einfach uns erstmal auch bewusst werden müssen, auf wie viele Weisen wir da bestimmte Denkweisen voraussetzen, um überhaupt diese Zugänge zu finden. Ja, daher danke für diesen Einblick, was da auf Verwaltungsebenen alles geschehen kann, um das aufzumischen. Und Yvonne, hattest du noch zu dem?
Ja, also es sind jetzt so viele Bälle genau, hier gerade in der Luft. Im Spiel. Genau. Ich wollte einmal nochmal auf dich reagieren, Pauline, im Sinne von Grenzen ausreizen und dann auch vielleicht so ein Beispiel bringen, was wir halt mit der Frauenquote gemacht haben, weil ich finde schon, dass es auch unsere Aufgabe ist, so als Kunst, Kulturschaffende, auch mit, also neue Normalitäten, was ist das jetzt, aber neue Normalitäten auch zu aufzuzeigen oder auch mit alten Normalitäten zu brechen. Und das finde ich ein super Beispiel aus der Verwaltung. Und ich glaube, dass das auch echt etwas ist, wo noch ganz viel Bedarf ist, weil man ja oft an diesen Gesetzen auch scheitert und dann bestimmte Sachen nicht möglich sind, weil das normal ist, dass sie nicht möglich sind, aber eigentlich möglich sein müssten. Also auch hier dein Beispiel mit der Steuernummer. Und ich, wo wir halt im Theatertreffen mit einer Normalität, die dann damals über 50 Jahre normal war, gebrochen haben, war mit der Einführung der Frauenquote. Mhm. Also bis 2019 waren 11,8% Regisseurinnen in der Szeneauswahl des Festivals und das war sozusagen normal. Und immer, wenn man gefragt hat, warum, es gibt natürlich noch viele andere marginalisierte Perspektiven, die im Theatertreffen auch fehlen, aber jetzt die Frauen sind jetzt mal die größte marginalisierte Perspektive. Wenn man gefragt hat, warum ist das denn so, dann hat man so, also seit ich das Festival gemerkt, es gibt eigentlich schon den Willen, auch an dieser Normalität was zu ändern, aber es passiert dann am Ende doch nicht wirklich. Und so kam es dann auch zu der Einführung der Frauenquote, die ich ja zwar alleine erstmal vorgeschlagen und durchgesetzt habe, aber wo ich viele MitstreiterInnen auch aus der Jury hatte, die gesagt haben, ja, das ist jetzt genau das richtige Werkzeug, was wir in dem Moment brauchen, um die Normalität zu ändern. Und es war auch natürlich von Anfang an klar, dass die Frauenquote nicht die Theaterlandschaft rettet und jetzt überall gendergerecht dazu gibt, aber es war ein wichtiger Impuls von einem wichtigen Festival, was eine große Aufmerksamkeit hat, erstmal so einen Impuls zu setzen. Und das war auch immer so die Idee mit der Frauenquote, einfach auf ein Thema aufmerksam zu machen. Und ich will nochmal anknüpfen an das Thema Krise, weil Normalität verändert man häufig durch Krise, das sehe ich auch so. Und das, als wir sie eingeführt haben, die Quote, hatten wir die Gender-Debatte, die auch immer noch da ist, sehr präsent durch MeToo, durch verschiedene Perspektiven und Initiativen, die sich gerade gegründet hatte, also Burning Issues war entstanden. Das kam so zu einem Zeitpunkt, wo man auf so einer Welle aufspringen konnte, wo auch natürlich viel, viel, viel massivste Kritik kam, bis zur Gefährdung der Kunstfreiheit, wo aber auch sehr viel Zuspruch kam. Und wir haben die Quote jetzt ja auch nochmal verlängert, weil sich natürlich noch nicht viel geändert hat und auch durch Corona ja nochmal so ein Backlash eigentlich erlebbar ist. Und ich hoffe einfach, dass das irgendwann auch normal wird, Gender-Perspektiven mitzudenken ohne Quoten. Solange das aber nicht normal ist, finde ich, könnte man, muss man einfach solche Werkzeuge weiter benutzen.
Ja, danke für die Einblicke. Und was jetzt ihr auch schon alle erwähnt habt, sind ja diese eben neuen Normalitäten. Und was du auch, Pauline, gerade erwähnt hattest, war ja auch dieses manchmal sich damit schmücken wollen, dass einfach mal das jetzt behauptet wird. Ja, und da gibt es, ob es Gleichberechtigung ist, Diversität, Inklusion, Intersektionalität, das schreiben sich ja jetzt ganz viele so erstmal vorne drauf und haben, was du auch gerade sagtest, Yvonne, irgendwo durchaus diesen anscheinenden Wunsch, eine neue Normalität zu finden, aber dann nicht den Willen oder nicht das Wissen, das umzuändern, was es wirklich dazu braucht. Ja, was waren eure Erfahrungen damit? Warum eigentlich überhaupt dieses irgendwie Suggerieren einer neuen Normalität, die gar nicht da ist, warum überhaupt dieses Bedürfnis? Und du hattest jetzt gerade das schon ein bisschen erwähnt, so mit zum Beispiel einer Quote. Was sind eigentlich die konkreten Sachen, die wir brauchen, um das dann auch wirklich umzusetzen?
Ja, es ist ja immer die Frage, wie nachhaltig ist es?
Ja, genau.
Also oder kommt man dann irgendwie am Ende wieder auf Adam und Eva zurück und sagt, das wär, sie ist ja halt nur aus einer Rippe entstanden. Also damit müssen wir uns ja auch ständig auseinandersetzen. Mhm. Also das quasi als so eine, das ist das andere, was man jetzt irgendwie durchsetzt. Aber es gibt natürlich genug gesellschaftliche Kräfte, die auch genau das nicht wollen, ne? Die jetzt vielleicht eher in so einer defensiven Position sind, aber sie sind ja nicht weg. Und ich meine, Stichwort haben wir ja gerade gehabt, AfD-Plakat, ja. Damit müssen wir uns natürlich tagtäglich auseinandersetzen. Ja? Das ist, Normalität oft behauptet wird oder quasi durch ja, sehr oft notwendige Eingriffe auch geschaffen wird. Aber die Frage ist, wird das System, verändert sich das System wirklich oder ist es nur so, dass man sich so ein Manifest oder irgendein Papier gibt, was jeder unterschreibt und jeder und aber eigentlich in 3 Jahren ist es wieder weg oder keiner denkt mehr dran, ja. Also das es ist die Frage, bleibt das so? Aber das ist natürlich nicht nur eine Frage des Theaters, sondern ist der ganzen Gesellschaft ja. auch. Ja. Und man sieht eben auch gerade in diesen Krisensituationen, dass plötzlich ist es dann eben wieder normal, dass die Frauen mit den Kindern zu Hause sitzen und irgendwie am Computer vielleicht zwischendurch noch ein bisschen Arbeit simulieren. Also weil eigentlich ist die Arbeit eher quasi die Familie zusammenzuhalten und da muss man natürlich sehr genau drauf gucken. Ne?
Ja. Ja, und da sprichst du auch was Wichtiges an, was ja auch viel gesagt wurde. Natürlich war der Krisenmoment, als die Corona-Einschränkungen losgingen, als der Ausnahmezustand losging, so ein bisschen ein Brennglas auf ganz vieles. Also zum einen eben auch die Situation, dass wie viel eigentlich eine Performance war von angeblichen neuen Normalitäten, was du eben gerade sagtest. Ne? Was ist eigentlich jetzt, was verbirgt sich wirklich dahinter? Und hat da aber auch noch mal viel ausgelöst oder eingeleitet. Was denkt ihr, können wir irgendwie daraus ziehen, so aus dieser Krisenreaktion, die ja auch immer noch irgendwie sich schon wieder geändert hat? Es ist ja schon wieder irgendwo ein neues Normal und ich weiß gar nicht, ob wir uns wirklich so gut erinnern an das Normal davor.
Naja, erstmal würde ich sagen, es sprechen gerade alle über dieses neue Normal, ohne zu wissen, was es eigentlich ist. Mhm. Ich kann es auch nicht beantworten und ich glaube auch, dass es einfach Zeit und Nachhaltigkeit braucht, bis etwas in Anführungszeichen auch zu einer Norm wird oder Normalität wird. Und wenn ich jetzt so im Gespräch mit Kolleginnen bin, dann habe ich das Gefühl, es gibt im Augenblick immer noch die Sehnsucht nach dem Vor-Corona. Also das ist, also es ist ganz massiv, wird da auch diese Normalität von vor Corona als etwas Beruhigendes, etwas, was man kennt, wahrgenommen, wo man wieder hin möchte. Also das fängt ja an mit der Diskussion über jetzt weiterhin Maskenpflicht in den Häusern oder nicht in den Häusern. Wenn ich das richtig verstanden habe, fällt die auch bald. Da gibt es ja unglaubliche Diskussionen drüber. Wer findet das jetzt angenehm, wer findet das nicht angenehm, wie kommt man jetzt wieder zu so einer Normalität? Und eigentlich glaube ich, was wir alle in dieser Krise oder die meisten, und ich nehme uns da nicht raus, nicht gemacht haben, ist innegehalten und wirklich mal zu überlegen, wie kann das weitergehen? was für ein Theater ist eigentlich zukunftsfähig, was für ein Theater wollen wir, wie wollen wir arbeiten. Und im Augenblick ist eher, finde ich, so versuchte Normalität oder zurück zur Normalität und totale Erschöpfung, weitestgehend. Klar, man kann das erklären, warum ist es so passiert, weil es war ja auch immer so häppchenweise. Wir haben ja nicht vor einem Jahr gewusst und jetzt haben wir ein Jahr Pause und können nachdenken, sondern man hat sich quasi von Ministerpräsidentinnenkonferenz zur nächsten gehangelt und irgendwie versucht zu reagieren und damit umzugehen. Aber im Grunde genommen, finde ich, ist da auch vieles so einfach aus dem Ruder gelaufen. Und jetzt nochmal ein konkretes Beispiel, weil wir ja auch über Regeln sprechen. Die Häuser haben jetzt alle eine 8. Sparte, die digitale Sparte. Mhm. Es gibt aber gar keine Struktur, um diese digitale Sparte auch zu bespielen oder das Know-how, die Infrastruktur, das Wissen, die technischen Erfahrungen oder die Budgets dafür. Und das finde ich, ist für mich eine große Frage, wie man auch da aus so einer Normalität ausbrechen kann.
Ja, danke, Yvonne. Und Pauline, vielleicht so ein bisschen in der Verwaltungsebene, wie war da die Krise, also von dem, was du vielleicht auch mitgekriegt hast oder nicht mitgekriegt hast?
Ja, wie war und ist sie auch? Also ich glaube, man ist auch immer noch in dieser Situation noch. Eigentlich, dass man gar nicht das Gefühl hat, eine Pause zu haben, sondern vielmehr im Ausnahmezustand sich den ganzen eigentlich normalen und anderen Themen und auch einer Qualitätsentwicklung von dem Business as usual zu machen, dazu kommt man gar nicht. Man ist eigentlich die ganze Zeit noch in so einem Ausnahmezustand irgendwie. Was natürlich auch richtig und wichtig ist, es gibt auch, ich bin jetzt in einer sehr privilegierten Situation gewesen, für mich hat sich nicht viel geändert, aber für viele ist es natürlich eine existenzbedrohende Situation gewesen irgendwie. Oder ist es weiterhin. Und deswegen ist man irgendwie weiterhin in so einem Ausnahmezustand. Aber ich finde dieses Innehalten, was du gesagt hast, Yvonne, total wichtig. Das ist auch für mich eigentlich das Plädoyer, wo wir müssen irgendwie reflektieren, was unsere neue Normalität ist und ob wir dabei bleiben wollen, ob wir zurück wollen zu einer alten Normalität oder wohin es gehen soll. Und eigentlich, glaube ich, sind die Wahlen jetzt auch eine Chance und Gelegenheit zu sagen, man schlägt neue Wege ein oder man denkt strategisch nochmal über Dinge nach. Es ist ganz viel möglich geworden, darüber haben wir auch schon an verschiedenen Stellen gesprochen, Stichwort Digitalisierungsschub, der eigentlich eh schon notwendig war oder andere Dinge bei mir im Bereich, haben wir das Förderprogramm draußen statt aufgesetzt, um Kunst und Kultur im öffentlichen Raum stärker zu fördern, ist ein Thema, was mit Corona nochmal aktueller geworden ist, um sicher Kultur stattfinden lassen zu können, aber es ist ein Thema, was die Stadt eigentlich eh bewegt, die Entwicklung, das Sichern, das Halten von Räumen und das Bespielen von Räumen in der Stadt, im öffentlichen Raum auch. Das sind alles ganz viele Chancen. Wir haben ganz viele Dinge in Prozessen verändert. Wir haben auf einmal ganz anders miteinander gearbeitet. Also jetzt, wenn es um die Infektionsschutzverordnung geht, mit der wir uns Tag ein, Tag aus beschäftigen. Wir haben auf einmal neue Strukturen gefunden zwischen Politik, Stab und Linie miteinander zu sprechen. Wir haben neue Wege gefunden, mit den Häusern, mit den Kultureinrichtungen zu sprechen, in einem viel direkteren Dialog, glaube ich, weil wir die Situation einfach gar nicht kannten und gar nicht wussten und jetzt immer noch die ganze Zeit Rückmeldungen kriegen, was funktioniert für die Häuser in der Praxis und was nicht und wo muss man eigentlich nochmal dran schrauben und welche Regeln beeinflussen wen wie in der Praxis. Das kriegen wir alleine gar nicht hin und da haben wir, glaube ich, ganz spannende und tolle neue Arbeitsstrukturen auch gefunden, aus denen man, glaube ich, viel lernen kann. Aber viele Sachen sind auch so aus Aktionismus, glaube ich, entstanden. Also Mittel für die Digitalisierung, toll und wichtig, aber was hängt damit noch zusammen? Thema Medienkompetenz und alles, ne? Also wo muss man jetzt noch eigentlich nachschärfen oder einfach unsere Arbeit im Homeoffice, geht es so weiter oder nicht? Ist toll, dass es auf einmal möglich ist. Vor dem anderthalb Jahren waren wir 100% analog, es war nicht denkbar, aus dem Homeoffice zu arbeiten. Gleichzeitig muss man jetzt, glaube ich, trotzdem nochmal reflektieren, was heißt es, wie verschwimmen Grenzen zwischen Lohnarbeit und Freizeit und anderen Bereichen, wie ist man ausgestattet und so weiter. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir irgendwann an diesen Punkt kommen. Vielleicht sind wir mit der neuen Legislatur an so einem Punkt, wo man darüber nachdenken kann, was wollen wir weitermachen und was wollen wir aber auch ändern und was kann man so nicht weitermachen. Ich glaube, darüber müssen wir nachdenken. Wir müssen irgendwie die Chance nutzen, Fördersysteme zu analysieren. Was sind wer was hat sich jetzt auch gezeigt, wer kann davon nicht profitieren, welche Vereinfachung können wir beibehalten. Also die Pandemie hat uns erstmals gezeigt, es ist nicht alles so planbar, man kann nicht eine Veranstaltung in einem Monat so konkret planen. Und wir haben da, glaube ich, auch viele Wege gefunden, flexibler mit Dingen umzugehen, an denen sollte man auch festhalten. Aber man muss, glaube ich, trotzdem auch einfach nochmal wirklich in sich gehen und schauen, was sich lohnt zu ändern.
Ja, danke für die Einblicke. Also nicht unbedingt einfach ein Zurückkehren zu dem alten Zustand. Und ich glaube, das ist auch bei ganz vielen irgendwo jetzt so eine Nostalgie wieder. Früher war alles besser und sich gar nicht so sehr dran erinnern, was wir eigentlich gerade auch alles in den letzten anderthalb Jahren anders gemacht haben, wie du eben auch gerade darlegtest, wo einfach Sachen sind, die auch Dinge angestoßen haben, die wir unbedingt weiter als Gedanken mitnehmen sollten. Und da Digitalisierung war da was ihr jetzt beide auch erwähnt hattet, wo ja immer so ein bisschen, das in Deutschland ein bisschen langsamer vorangeht als so in anderen europäischen Ländern. Ja, was hat sich da eigentlich so entwickelt an neuen Möglichkeiten und warum war das erst durch einen äußeren Zwang eigentlich, dass da so ein bisschen doch mehr ein Ausprobieren des Digitalen, ob in manchen Punkten erfolgreich, in manchen Punkten auch nicht, aber wieso brauchte es eigentlich so ein bisschen einen Zwang, um da mal ein bisschen weiter zu stochern?
Naja, ich glaube,
Yvonne, ja.
Ja. Ich glaube, der Zwang kam ja ganz klar von der Krise, wobei man ja sagen muss, dass es wahnsinnig viele KünstlerInnen gibt, die sich auch schon vor der Corona mit digitaler Kunst beschäftigt haben.
Gerade in der freien Szene auch.
Gerade in der freien Szene, Anne Vogelgesang oder auch die gegründete Akademie für Theater und Digitalität in Dortmund, die das ja auch schon seit einiger Zeit betreiben. Und ich finde, also jetzt ganz, ganz konkret für uns gesprochen, wir haben jetzt 2 Festivalausgaben rein digital gemacht. Und wir haben die Vorzüge der Digitalität nutzen können, wir haben uns öffnen können, wir konnten weniger elitär sein, wir haben Barrieren abbauen können, alles war bei freiem Eintritt, wir haben alles englisch untertitelt, wir haben Audiodeskription angeboten, wir haben uns so sehr, sehr, sehr geöffnet. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo ganz klar ist, wir wollen unbedingt zurück ins Analoge. Mhm. Und alle wollen das auch, weil alle sind streamingmüde und alle haben auch keine Lust mehr vor einer Bildschirm- oder Kacheldiskussion zu sitzen, ist zumindest mein Eindruck. Und was nimmt man jetzt mit von dem Digitalen und wie setzt man das um? Weil ganz klar ist, wir können nicht ein Festival machen, was parallel beide Schienen bedient. Das ist unmöglich. Also das wäre möglich, aber dann mit doppeltem Etat, doppelter Personalstruktur und doppelten Räumlichkeiten. Dann würde das gehen. Aber so ist es nicht möglich. Und das beschäftigt mein Team und mich gerade massivst, was nehmen wir mit, weil wir wollen auch natürlich bestimmte Personen nicht abschneiden, auch von denen du vorhin gesprochen hast, im Sinne von Barrieren abbauen. Wer möchte gar nicht einen Theaterraum betreten, sondern lieber doch vor dem Bildschirm bleiben oder wer ist in einem anderen Land? Wobei man auch natürlich nicht vergessen darf, auch das ist wieder eine privilegierte Perspektive, weil man ja auch gar nicht überall schnelles Internet hat, um zu partizipieren. Genau, aber das ist so eine Frage, die uns beschäftigt und auf die ich keine Antwort weiß im Augenblick. Was nimmt man mit und was ist auch eigentlich nur ein Corona-Phänomen und wie geht es auch ästhetisch weiter? Ich habe vor einigen Monaten noch behauptet, dass da ästhetisch auf der breiten Fläche sehr viel im Umbruch ist und ich würde diese Behauptung aber zurückziehen. Ich habe das Gefühl, es sind doch wieder bestimmte künstlerische Gruppen, die das weiter betreiben, die hätten das aber auch ohne Corona gemacht und die anderen sind eher so back to normal, um mal das Wort zu begreifen. Aber das ist eine große Frage, finde ich, wie man mit den Vorteilen der Digitalisierung umgeht. Und ich glaube, einige Sachen sind ganz klar. Man würde sicherlich keine Panelistin mehr für einen 45-minütigen Vortrag aus, was weiß ich woher, fliegen, aus Stockholm oder aus Rumänien oder was weiß ich woher. Das würde man sicherlich nicht machen. Ich finde auch, dass so viele Diskursformate, auch wie hier, das kann man ja auch dann später nachhören, dass sich das sehr etabliert hat, so diese Podcast-Ideen, dass Dinge länger verfügbar sind. Und was wir auch gelernt haben, ist, das Internet ist kein Live-Medium. Also man kann Livestream machen, das ist auch super, aber die UserInnen des Netz sind es gewohnt, zu der Uhrzeit einzuschalten, die sie für richtig halten und auch zu stoppen und vielleicht nichts durchzugucken. Also wir haben ja viele Sachen auch wirklich nur live gemacht und dann waren sie weg. Das haben gar nicht so viele Menschen dann sehen können. Das finde ich auch interessant und das ist so ein Prozess, wo wir gerade noch auswerten und überlegen, was wir mitnehmen können und was wir aber auch einfach dann wieder sein lassen.
Ja, und wie du ganz richtig sagst, es geht ja nicht darum, unbedingt nur das live zu streamen, was wir sonst analog gemacht hätten, sondern eben auch ganz bewusst die anderen Ebenen davon auszuprobieren.
Genau.
Das kann ja sowohl das Performative sein, als auch das, was du, Pauline, erwähntest, eben auch die Kommunikationsarten untereinander oder auch die Möglichkeiten mehr Homeoffice oder einfach mehr Flexibilität in den Arbeitsweisen auch darüber zu eröffnen. Ja, und ich glaube, da habt ihr auch vollkommen recht, das sind diese, ja, da werden wir jetzt sehen, was wir davon eigentlich mitnehmen können und möchten und auch sollten vielleicht, ja.
Und wenn ich das noch ganz kurz noch einwerfen darf, weil das habe ich jetzt eben nicht erwähnt, aber das finde ich auch ein Trugschluss. Es gibt so viele Arbeiten, die sich einfach gar nicht fürs Netz eignen und die man nicht streamen kann oder nicht digital zugänglich machen kann und auch nicht sollte. Und das wird sicherlich ein Ansatzpunkt sein, den wir verfolgen werden. Also einfach zu gucken, was eignet sich aus künstlerischen Aspekten und was lässt man lieber wirklich komplett auf der Bühne. Und das ist dann halt nicht im Netz und nicht zugänglich.
Ja, die verschiedenen Ebenen da quasi zu erforschen.
Ja.
Ja. Und Annette, hast du da Auseinandersetzungen mit digitalen Performances, digitalen Tools?
Ja, ich habe es ja eher erlebt als Autorin und als Moderatorin. Und ich glaube, das Schlimmste war eine Lesung, wo ich vor einem schwarzen Bildschirm saß zu Hause, Laptop mit einem grünen Licht und gelesen habe. Und eigentlich hat mir nur das grüne Licht zugehört. Also ich wusste gar nicht, lese ich jetzt in einem komplett, ist irgendwo in diesem Weltraum irgendjemand, der mich hört. Ja.
Ja.
So. Und das fand ich schrecklich. Aber andererseits muss ich sagen, es hat uns natürlich auch geholfen, weiterhin aufzutreten und auch Geld zu bekommen für unsere Arbeit. Ja? Also das war ja aus so einer Not geboren. Und ich finde viele Sachen gut. Also ich mag zum Beispiel auch, was ich so für mich entdeckt habe und jetzt auch so als Autorin mal versucht habe umzusetzen, ist dieses mit 360-Grad-Kameras arbeiten, mit diesen Brillen. Und es gab da auch wunderbare Stücke, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, in Augsburg, wo ein Schläftext von 3 Seiten oder so in diesem leeren Theater mit der Kamera, ein ganz grandioses Stück, ganz grandios, ja, hätte man überhaupt nicht anders machen können. Und es gibt halt so Sachen, wo das dann heißt, okay, setz mal die Brille auf und guck dir das an, zum Beispiel 4 Stunden in der Volksbühne, ging überhaupt nicht, also habe ich dann irgendwann wieder abgesetzt, die Brille. Zumal eben auch das Netz nicht besonders gut war. Das kommt ja auch dazu, dass wir eben halt irgendwie sehr lange in diesem Land ohne eine Netzausstattung ausgekommen sind, weil irgendjemand damit Geld verdient hat, dass es eben irgendwie die falschen Leitungen auch quasi präferiert worden sind, anstatt irgendwie gleich was anderes zu machen. Also ich glaube, ich kann in Georgien besser das Theatertreffen am Netz verfolgen als am S-Bahnhof Prenzlauer Allee, ja, also weil das Netz einfach so schlecht ist. Und es gibt nichts Schlimmeres, als ein Theaterstück im Livestream zu sehen und plötzlich verpickeln sich die SchauspielerInnen und es ist erstmal für 5 Minuten Schluss, ne? Und also viele Sachen sind einfach auch, also ich meine, diese Krise ist für dieses Land auch extrem notwendig gewesen, ja. Also man sieht es ja, ich meine, da kann man mit der Autoindustrie anfangen, sie ist gnadenlos hinterher, weil sie keine Innovation zugelassen hat, ja, weil die Lobbyistinnen viel zu stark waren und das betrifft sehr viele Sachen in dieser Gesellschaft. Und ich glaube, dass diese Krise ja nicht die letzte ist, sondern wir werden Krisen bekommen, von denen wir jetzt noch nichts wissen. Von Corona haben wir auch 5 Minuten vorher nichts gewusst, obwohl es natürlich immer Seuchen in der Geschichte der Menschheit gegeben hat und man eigentlich auch weiß, warum sie Also diese ist ja auch menschengemacht, diese Krise letztendlich. Ja. Und ich habe gestern einen Kommentar gelesen, dass also diese Überflussgesellschaft jetzt auch vorbei ist, ne, und die Globalisierung irgendwie an ein Ende gekommen ist. Und was bedeutet das für uns, die wir Kunst machen? Ja? Also ich kann mich jetzt natürlich zurücklehnen und sagen, ja, ich komme aus einer Mangelgesellschaft, ich weiß, wie das ist, dann gibt es eben halt das mal nicht und das mal nicht. Aber letztendlich müssen wir uns als Gesellschaft auch darauf einstellen. Und das betrifft das Theater natürlich genauso wie alles andere auch. Hm. Und die Frage ist, haben wir denn noch Strom, um überhaupt zu streamen? Oder Theater kann man wahrscheinlich auch ohne machen.
Ja, danke für die Einblicke und vielleicht auch, dass wir ja in der Auseinandersetzung mit Krise auch alle aus privilegierten Positionen sprechen und natürlich auch alle nur unsere eigenen wiederum so Normen mitgekriegt und erlebt haben. Und ich auch Perspektiven kenne, die sagen, war doch eh schon vorher Krise und hat sich nichts groß geändert. Also es gibt auch da, glaube ich, so ganz, ganz andere Erlebnisse und Wahrnehmungen des Ganzen. Was ich glaube, wir uns auch immer wieder in die Erinnerung rufen müssen. Wo sind eigentlich überall die Baustellen? Und das auch, was du gerade sagtest, Annette, das ist ja eigentlich so ein Wandlungsprozess insgesamt, der immer läuft, wie jetzt auch gerade. Und da vielleicht so ein bisschen nochmal auch so Richtung, wie es jetzt in den letzten anderthalb Jahren war, aber auch insgesamt vielleicht auch ein bisschen bei dir wieder, Pauline, so was sind überhaupt auch kulturelle Normen, wollten wir ja auch noch ein bisschen besprechen. Und was sind also auch quasi so die Projekte, die dann die Förderung kriegen, weil das hat sich ja über die letzten anderthalb Jahre, gab es ja mit auch Corona-Hilfen und Unterstützung, da ja eben auch nochmal einen Umschwung an zum Beispiel Projekten, die Förderungen gekriegt hatten, die sonst nicht unbedingt im Fördersystem drin waren. Und was war das so auf Verwaltungsebene, was es da vielleicht auch gab an Umschwung, um eben auch zu ermöglichen, dass man in diesem Fördersystem noch mal ein bisschen weiter guckt, wie damit eigentlich auch umgegangen wird.
Also ich glaube, von der neuen Norm kann man da auch gar nicht sprechen. Ich glaube, letztendlich hat die Krise, weil du, Annette, gerade meintest, die Krise hat auch Positives bewirkt oder hatte auch Potenzial. Ich glaube, das denke ich auch und wir haben vieles auch geschafft. Aber ich finde, sie hat mir auch gezeigt, würde ich zumindest sagen, wie träge auch gewisse Strukturen sind und wie anfällig und wie wenig sie in der Lage sind, auf Krisen zu reagieren und umzudenken. Ich glaube, ganz viel hat sich eben auch nicht so verändert. Das Krisenmanagement war, glaube ich, an vielen Stellen gerade zu Beginn und mit den Lockdowns, ich glaube, da ist ganz viel schiefgelaufen und hätte man wahrscheinlich sich gewünscht, dass Verwaltung auch da agiler reagieren kann. Ich finde, ganz viel ist immer noch so. Ich glaube, es gibt einige Piloten und einige Versuche, Dinge anders zu machen und die dann zu übertragen und wiederum zum Mainstream und wirklich dadurch neue Normalitäten zu schaffen. Das ist, glaube ich, noch eine große Herausforderung. Ich glaube, ganz viel wurde angedacht und einiges hat funktioniert. Und ich glaube, man muss jetzt lernen, manche undenkbaren Dinge waren auf einmal möglich. Und die sollten uns auch die Chance geben, über das Undenkbare das eher einzufordern und zu sagen, stimmt, manche Sachen konnten wir ändern, obwohl wir es nie gedacht hätten. Aber es ist immer ein schwieriger Prozess. Wir haben vorhin darüber gesprochen, wie anstrengend es auch ist, Normalitäten zu hinterfragen und wie Normalität auch gerade in Krisenzeiten einem auch eine Sicherheit gibt und so irgendwie Eckpfeiler, an denen man sich halten kann. Und diese Perspektiven zu hinterfragen und sich damit auseinanderzusetzen, ist, glaube ich, eine totale Herausforderung und ist kein einfacher Prozess und braucht irgendwie Zeit und Ressourcen. Also ich habe im letzten Jahr bei uns in der Verwaltung eine neue Gruppe mit 8 KollegInnen aufgebaut, die es vorher nicht gab, habe viele neue Personen eingestellt, die auch als QuereinsteigerInnen in die Verwaltung gekommen sind. Da bin ich tagtäglich damit konfrontiert, dass die Leute fragen, warum macht ihr das so? Ist das normal so, dass das hier so funktioniert? Und es ist total toll und gibt einem viele neue Einblicke, aber bedeutet natürlich auch immer Arbeit, jetzt wirklich sich anzugucken, warum machen wir die Dinge so, wie wir sie machen, wie können wir sie anders machen. Und über Normalität nachdenken heißt dann auch, über Privilegien nachzudenken, wer ist privilegiert und wer nicht, und heißt auch, Privilegien abzugeben. Also heißt ja auch, dass die auch schrumpfende Mehrheitsgesellschaft oder die Dinge, die Menschen, die Normalität definieren oder die der Normalität entsprechen, auch eine Verantwortung haben, Ressourcen, Raum zur Verfügung zu stellen, denen, die nicht davon betroffen sind, Raum zu geben und darüber nachzudenken, Privilegien abzugeben, Privilegien neu zu verteilen. Das heißt auch immer ein Kampf der Machtverhältnisse oder also ein Verteilungskampf irgendwie. Wenn wir nicht mehr Mittel zur Verfügung kriegen, dann heißt es auch, wenn wir über Normalitäten und Fördersysteme nachdenken, umzuverteilen. Und das ist natürlich auch eine Herausforderung. Da hat man auch viel, glaube ich, die das schwierig finden oder da kommt man auch nicht so schnell voran. Das ist, glaube ich, ein sehr anstrengender und langer Prozess, auch auf den man sich einlassen muss.
Also eher etwas, wo Dinge zwar angestoßen wurden, aber noch nicht so ganz ins Rollen komplett gekommen ist. Und ich fand auch, was du gerade sagtest, dieses Warum so zu fragen, finde ich, ist auch immer sehr wertvoll, immer gerne. Auch uns selbst.
Ja. Naja, auch bei solchen Sachen wie, was ist Qualität? Also
genau.
Das ist ja auch eine normative Frage. Ja? Ja. Ich kenne das jetzt eher so aus der Literatur, also wo quasi so ein Germanistikverständnis aus dem frühen 60er Jahren als Qualitätsnorm genommen wird, um Stipendien zu verteilen oder so, ja. Also in manchen. Und da ist natürlich immer die Frage, wie setzt sich so eine Jury zusammen, die über Qualität entscheidet? Und die ist ja auch einer Veränderung unterworfen. Ich glaube, das, was kann man ja alleine auch an solchen Theaterjurys machen, was ist vor 20 Jahren ausgezeichnet worden oder auch so eingeladen worden zum Theatertreffen, wenn man jetzt zum Beispiel, was wird heute eingeladen? Also das hat sich ja auch, und das wird ja immer juriert, ja. Und ich finde dieses in der Jury sein immer schwierig. Also ich bin da immer sehr mit mir selbst auch beschäftigt. Was finde ich gut, was nicht? Wie kann man Neues, von dem man überzeugt ist, dann auch durchbringen? Weil es sind ja immer Mehrheitsentscheidungen und so. Also das ist, finde ich, ist eine ganz, ganz schwierige Sache. Und ich drücke mich dann lieber manchmal und aber eben auch nicht immer.
Ja.
Aber es hat auch was mit Normalität oder Norm zu tun, ja. So, ja. Was wird ausgewählt und was nicht.
Absolut. Und was sind so die vorangenommenen Selbstverständlichkeiten und ja.
Und auch gerade bei freien Gruppen, was ist, wenn man plötzlich nicht mehr für gefördert wird? Das ist ja nochmal anders als bei einem Theater, was finanziert ist, ja. So, also auch die Frage der. Also wie wird man im Alter als freie Theatermacherin oder auch als freie Autorin, wie kann man das überhaupt, also wie lange kann man das machen, wie ist man im Alter abgesichert, ja, wenn man vielleicht nicht mehr arbeiten kann. Das ist ja auch alles damit inbegriffen.
Und ich würde gerne noch anfügen, ich finde, es geht auch immer dann um die Frage von Establishment. Also ich erinnere mich, als Shishi Pop zum ersten Mal zum Theatertreffen eingeladen war, war das irgendwie so, Gott, jetzt sind wir im Establishment angekommen. Wollen wir das überhaupt? Ne? Oder wie viele Beispiele gibt es von freien KünstlerInnen, die dann quasi von den Stadt- und Staatstheatern aufgesogen werden, um dann da weiterzuarbeiten, aber mit anderen Normalitäten? Und ich glaube, das kann immer sehr produktiv sein und es kann aber auch nach hinten losgehen.
Ja, und vielleicht auch so die Selbstverständlichkeit, das überhaupt, was du auch vorhin schon ansprachst, des Systems, der Struktur auch hinterfragen. Wie das alles, wie diese Entscheidungen im Insgesamten systemisch getroffen werden und wen sie betreffen. Und das ist natürlich jetzt zu groß für uns, um da heute hier die Lösung für zu haben.
Naja, beides. Ich meine, wenn wir es jetzt von so einer Produktionsebene nehmen, von denen, die quasi Theater machen, die Literatur, die Kunst machen, die Rolle der Rebellen ist natürlich etwas, was natürlich auch eine Halbwertszeit hat. Ja. Kann man eingeholt werden von der Rebellion, dann ist man plötzlich Establishment. Mhm. Ja. Und wollte eigentlich nie normal sein oder so. Mhm. Ja. Ich glaube, das ist natürlich auch gerade in künstlerischen Prozessen immer so etwas, was diejenigen, die Kunst machen, dann auch, wo sich immer wieder mit auseinandersetzen müssen. Bin ich jetzt schon Mainstream?
Ja, und was mache ich jetzt mit der Verantwortung? Ja. Wir kommen auch schon langsam so dem Ende zu, heute neigen wir uns. Aber ich hätte dann noch eine abschließende Frage, die ich euch gerne stellen würde, ein bisschen imaginieren. Wie geht es denn jetzt eigentlich weiter? Rückkehr zu Normalität, finden zu einer neuen Normalität. Was ist das überhaupt? Oder was ich auch ganz schön fände, vielleicht auch einfach diese Illusion loslassen, dass es irgendeine Normalität gibt. Schaffen wir das aber überhaupt? Also was wünscht ihr euch? Was erdenkt ihr euch? What's next? Oder müssen wir es auch nicht benennen?
Naja, ich glaube, das, was wir als Ausnahmezustand ja benannt haben, als es eintrat, dann aber so lange ging, das ist eigentlich kein Ausnahmezustand, sondern ein Zustand. Mhm. Ich meine, wenn über ein Jahr lang die Theater eigentlich nicht arbeiten können, ist es nicht mehr nur ein Ausnahmezustand, dann ist es schon ein Zustand. Und die Frage ist, können wir jetzt besser mit solchen Krisen umgehen? Oder ich meine, wir können uns jetzt Normalität und Rückkehr und so wünschen, wie wir wollen, aber sie wird nicht mehr eintreten. Also jedenfalls nicht so, auch wenn wir das vielleicht jetzt simulieren oder so. Ja? Mhm. Im Gegenteil, wir werden neue Krisen haben. Und die Frage ist immer die, inwieweit wird Kultur als wichtig wahrgenommen und oder nicht? Und oder also inwieweit... Also gerade jetzt auch mehr oder weniger in den nächsten Jahren finanziell. Also jeder, die ich kenne, die als freie Autorin, freie Künstlerin arbeitet, weiß nicht, was in 2 Jahren mhm. sein wird. Weil jetzt ist es irgendwie abgefedert, weil es ja so ein Ausnahmezustand war und man irgendwie die Leute nicht aufbringen wollte und hat ja auch immer so eine gesellschaftliche Funktion. Aber was ist in 2 Jahren? Und also ich denke, wir müssen da wirklich... sehr genau aufpassen, ob die Kultur nicht gleich wieder hinten runterfällt. Ja? Und wer überhaupt Kultur macht in den nächsten Jahren, ist natürlich auch mal so eine Frage.
Ja,
wer macht die Kultur in Berlin in der nächsten Legislaturperiode? Wer macht die Kultur im Bund? Das spielt ja auch eine Rolle. Ne? Und ich glaube da...
Ja, Yvonne. Ja, ich finde das einen ganz wichtigen Punkt, den du ansprichst, Annette, weil... ich schon auch das Gefühl habe, im Augenblick ist man noch in so einem, also Ausnahmezustand, wie auch immer, aber sehr, sehr gut abgefedert und es ist sehr viel Budget geflossen und trotzdem sind ganz viele durch das Raster geflutscht. Ja. Und diese Personen sind leise geworden und die kommen auch nicht mehr zurück. Und ich glaube auch, das, was ich vorhin schon meinte, wir müssen uns ganz dringend mit der Relevanzfrage beschäftigen. Und ich komme nochmal auf deine Eltern. Ich finde das großartig, dass die da so mitgehen. Und ich bekomme aber von ganz vielen Häusern auch mit, dass es eben nicht passiert und dass Corona auch die Menschen quasi wie aufs Sofa geschleudert haben hat und sie aber gar nicht zurückbringt, weil es ja auch gemütlich ist. Und wir sind ja so in einer Blase, die hier so plötzlich die Live-Kunst vermissen. Ja? aber wir sind ja nicht, wir stehen ja nicht für eine große Gruppe. Und was ich mir so ganz persönlich wünsche, weil du auch Tessa nach Wünschen gefragt hast, ich wünsche mir irgendwie mehr positiven Umgang jetzt mit der Situation. Ich bin so müde, immer diese Katastrophenszenarien, was die Corona-Krise angeht, zu hören und zu denken. Corona ist da und wir werden das wahrscheinlich irgendwann alle auch mal bekommen oder auch nicht, aber es ist da und ich wünsche mir jetzt, dass man irgendwie wieder positiver so mit der Gesamtsituation umgeht und auch wieder mutiger wird und sich Dinge auch traut und aus dieser Schutzhaltung rauskommt, weil das, glaube ich, ist nicht produktiv auf Dauer.
Ja, danke. Und natürlich auch nicht zu schmälern, dass natürlich Corona ja auch viele wirklich auch Menschen das Leben gekostet hat und viele andere auch sehr essentielle Probleme ausgelöst hat.
Dass du das nochmal sagst, weil das mir ganz wichtig ist, so meine ich es nicht, sondern ich meine es aus einer produktiven, künstlerischen Haltung. Ich meine nicht, dass man ins Risiko geht und sich jetzt ansteckt oder das auf gar keinen Fall. Aber einfach jetzt positiver wieder mit der Situation umgeht.
Ja, und einfach vielleicht auch mit den Realitäten mehr umgeht, die ja ganz vielfältige sind.
Ja, ich glaube, dieser Punkt produktiv damit umgehen, finde ich auch nochmal wichtig, dass wir auch wirklich sagen, also ich glaube, von dem Begriff Normalität loslösen, da fehlt mir, glaube ich, die Fantasie zu. Ich glaube, das sehe ich nicht. Aber ich glaube, diese Flexibilität beizubehalten, immer wieder das auszuhandeln und immer wieder zu hinterfragen, in welcher Normalität stecken wir jetzt und wo wollen wir hin und was ist die Normalität und was nicht, was ist der Mainstream, was nicht. Weil irgendwie ist es ja auch immer das Ziel auch von Rebellion, den Mainstream zu hinterfragen und einen neuen Mainstream vielleicht zu schaffen. Also ich glaube, so dieser Begriff, der hat auch viel Potenzial, dass man auch einfach immer wieder reflektiert, was ist Normalität und was nicht, welche Perspektiven sehen wir und welche nicht. Und das kann man, glaube ich, auch nutzen und das ist, glaube ich, wichtig. Und das ist immer auch unbequem, das haben wir schon gesagt, aber ich wünsche mir das, dass man die Zeit dafür hat, das zu hinterfragen, weil wir können auch einfach so weitermachen und die ungehörten Stimmen eben nicht hören. Aber ich glaube, es ist immer wichtig zu hinterfragen, irgendwie für welche Normalität arbeiten wir gerade oder welche Normalität leben wir und welche nicht.
Ja, also wir wollen weiter hinterfragen, weiter konstruktiv Fragen stellen, aber auch schon darauf blicken, was sind aber jetzt auch schon die Dinge, die schon längst passiert sind und die Perspektiven, die gerade nicht gesehen werden. Ja, das ist sehr viel, was wir heute mitnehmen aus dem Gespräch. Da möchte ich mich ganz herzlich bei euch bedanken. Ich hoffe, es gab ein paar einfach ja, Gedankenanstöße, die alle in einzelnen Punkten so viel tiefer vertieft werden könnten. Und das geht ja auch noch weiter hier beim Branchentreffen mit sehr vielen weiteren Inputs. Ja, in dem Sinne erstmal vielen Dank für den Austausch heute. Und ja, wir bleiben am Ball und behalten eine Aufmerksamkeit darauf, wie es weitergeht.
Vielen Dank auch an dich.
Vielen Dank. Danke.
Genau, vielen Dank auch, jetzt bin ich noch ganz vertieft, vielen Dank auch von Branchentreff-Seite für diesen Austausch und auch für diese vielen Einblicke, die ihr gehabt habt. Ich nehme auf jeden Fall irgendwie so Innehalten und Wandel irgendwie so als Konzepte irgendwie jetzt nochmal mit und würde für alle, die jetzt zu Hause zuhören, quasi nur kurz den Vermerk machen, dass wir jetzt eine kleine Pause machen und um 13 Uhr Max Czollek dann auch einen Impuls über Normalität mit uns teilen wird. Und ich bin gespannt, wie der sich dann sozusagen erweitert oder aufgreift von dem, was hier jetzt gerade in der Runde passiert ist. Also um 13 Uhr geht's weiter. Danke.
Ausnahmsweise Regeln einer freien Szene. Strukturstream. Live aus dem Ackerstadtpalast Berlin.